Richard, einem weiteren Sonntag für uns als Kirche, bei der wir miteinander Online-Gottesdienst feiern. Es ist heute der 8. Sonntag, wo wir übers Internet und über die CDs zu euch sprechen und predigen. Ihr wisst ja, es gibt Lockerungen von der Bundesregierung und von der Landesregierung und so haben wir uns auch entschlossen, nächsten Sonntag nochmal einen Online-Gottesdienst zu machen und ab dem 24.05. wieder zu starten hier im Christlichen Zentrum mit Gottesdiensten. Die weiteren Infos bekommt ihr über unsere Homepage und über die Infobriefe. Und jetzt möchte ich starten mit der Predigt. Unser Oberthema von der Predigt ist ja das Thema Gnade. Und heute geht es um das Thema, wenn Gnade der Schlüssel ist. Ihr kennt ja jede die Situation, das ist euch sicher auch schon so gegangen. Ihr habt einen Schlüssel verloren oder ihr sucht ihn und findet ihn nicht. Das ist ja dann ärgerlich und hat auch immer Konsequenzen mit sich, bringt Konsequenzen mit sich. Entweder man kommt nicht ins Auto, man kommt nicht in die Wohnung, man kommt nicht in die Firma, man kommt vielleicht in den Zimmer nicht rein, vielleicht auch nicht in den Keller und dann braucht man Hilfe, eventuell einen Schlüsseldienst oder jemand, der einen Zweitschlüssel hat. Wir wissen, so ein Schlüssel ist ja nur ein Stück Metall und ist doch so wichtig für unser Leben. Ich weiß, es gibt mittlerweile elektronische Schlüssel, aber auch die haben noch ein Stück Metall und Plastik und ein elektronisches Innenleben. Und genauso ist Gnade ein Schlüssel für unser Leben. Nämlich ein Schlüssel, der uns Türe öffnet und wir Dinge erleben können, die wir sonst nicht erleben könnten. Die Frage, die man sich natürlich unwillkürlich stellt, wie sieht denn der Schlüssel der Gnade aus? Wie bekomme ich jetzt diesen Schlüssel? Wir wissen, dass im Wort Gottes steht, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Und wir wissen auch, und das habt ihr auch in der letzten Predigt vom Stefan und von mir gehört, dass man Gnade nicht verdienen kann. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und die Gnade Gottes ist ein Geschenk von Gott an uns. Aber ich möchte heute auch noch über andere Schlüssel sprechen, wie über den Schlüssel der Demut, wo Gott uns Gnade gibt. Auch hier, wie immer wichtig im Auge zu behalten, ich kann es mir nicht verdienen. Und es gibt ja in der Bibel verschiedene Stellen über die Gnade Gottes und wie sie über Menschen gekommen ist. Das geht vom Anfang der Bibel bis zum Schluss. Sie haben Gelingen für ihre jeweilige Situation bekommen. Und der Grund war immer ihre innere Haltung, ihr Herz. Mehr als irgendetwas anderes. Und ich möchte das jetzt anhand von zwei Personen aus der Bibel, ganz unterschiedliche Personen, eine aus dem Neuen Testament, eine aus dem Alten Testament, die erlebt haben, wie Gott ihnen Gnade gegeben hat und wie wir von ihnen lernen können. Wie sie unter die gnädige Hand Gottes gekommen sind. Ich lese mal ein längerer Abschnitt aus dem Matthäusevangelium im 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28 und werde da immer wieder darauf eingehen. Die, wo sich im Wort Gottes auskennen, die kennen die Geschichte. Und da steht, Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig, hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen, und nicht denen, die keine Juden sind. Sie lief jedoch hinter ihm her, warf sich vor ihm nieder und bat ihn wieder, Herr, hilf mir doch. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Du hast recht, Herr, antwortete sie, aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Und so der erste Schlüssel, den wir hier sehen, ist: gib nicht auf, bleib dran, bitt um Gnade. Wir sehen in der Geschichte, die Frau hat Gnade erlebt. Ich möchte da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wir wissen ja, Gnade wird definiert auch als Gunst Gottes. Und wir wissen, Gott ist nicht nur gnädig, sondern er ist Gnade. Und Gnade Gottes war jetzt auch der Schlüssel zu der Heilung der Tochter von dieser Frau in unserer Geschichte. Sie war so eine Kämpferin, sie hat nicht aufgegeben, sie ist dranbleiben. Sie hat ihr Ziel verfolgt und hat sich durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Guck mal erst mal, wie Jesus zuerst reagiert hat. Wir wissen, dass Jesus nur selten das jüdische Gebet verlassen hat und jetzt nach Syrien gegangen ist. Die Bibel beschreibt in die Gegend von Tyros und Sidon. Also Jesus wollte sich zurückziehen. Aber offensichtlich war Jesus über die Grenzen hinweg bekannt. Jedenfalls hat ihn diese kananäische Frau gekannt. Und wir haben gelesen, deren Tochter war ja schwer krank. Deshalb ist sie Jesus hinterhergelaufen und hat ihn angefleht. Wir haben den Vers 22 gelesen. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihm inständig: Hab Mitleid mit mir, o Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Was macht Jesus? Er reagiert gar nicht. Er ignoriert sie, obwohl er sie doch gehört haben muss. In Vers 23 im ersten Teil lesen wir: Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Da schreit jemand um Hilfe und Jesus reagiert nicht. Das ist doch ungewöhnlich für Jesus. So untypisch für ihn, oder? Und den Jüngern wurde es einfach zu bunt. Die Frau ist ihnen einfach weiter hinterhergelaufen und schrie weiter um Hilfe. Und eigentlich war Jesus in dieser Gegend, um sich auszuruhen. Deshalb war er dort. Aber das Schreien dieser Frau war jetzt alles andere als Ruhe, sondern das ist eigentlich sehr unangenehm. Stell dir vor, du gehst durch Bad Säckingen und jemand schreit dir die ganze Zeit hinterher, obwohl du nicht reagierst. Und wir sehen auch, den Jüngern ging es eigentlich primär gar nicht um diese Frau und um ihre Situation und um ihre Not. Sie wollten endlich Ruhe haben, dass das Geschrei endlich aufhört. Deshalb sagten sie zu Jesus, lesen wir am 23. Vers im zweiten Teil: Doch seine Jünger drängten ihn, ihre Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Und ihr Gedanke war sich: Herr Jesus, das ist doch einfach für dich zu lösen. Dann ist die endlich ruhig und unser Problem ist gelöst und wir haben endlich Ruhe. Aber seht, Jesus geht es nicht um seine persönliche Ruhe, um sein persönliches Wohlbefinden. Er heilt nicht, damit er Ruhe bekommt. Und er heilt auch nicht, um es persönlich leichter zu haben. Und dann erklärt Jesus den Jüngern seinen eigentlichen Auftrag und spricht zu der Frau. Wir lesen es weiter im nächsten Vers. Da sagte er zu der Frau: Ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen, Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Die Frau gehörte nicht zum Volk Israel. Deshalb will er scheinbar nichts unternehmen und hat geschwiegen. Er kam zuerst für das Volk Israel. Aber dieser Frau war es doch völlig egal, weil ihre Tochter krank war, welchen Auftrag Jesus hat. Sie ist in Not und braucht dringend Hilfe. Sie rennt zu Jesus hin und wirft sich vor ihm nieder. In Vers 25 lesen wir: Sie lief jedoch hinter dem Herr, warf sich vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hilf mir doch. Doch Jesus bleibt hart. Sie hat keine Chance. Er lässt sie abblitzen mit den Worten. Vers 26: Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es stattdessen den Hunden vorzuwerfen, sagte er. Knallhart, die Frau hat keine Chance. Jesus bleibt bei seinem Auftrag. Seine Mission ist Israel. war Israel. Dass Israel erkennt durch die Wunder, durch die Zeichen und all das, was er getan hat, dass er der versprochene Messias ist. Klar können wir das verstehen, irgendwie. Trotzdem ist es uns doch fremd, wie Jesus sich hier verhält. Wie konnte er nur so schroff sein? Warum hat er kein Erbarmen über diese Frau und deren Tochter? Auftrag hin oder her? Und vielleicht gefällt uns heute Morgen auch die Reaktion von Jesus nicht. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht alles so selbstverständlich, wie wir denken. Dieser kananäischen Frau zeigt Jesus sehr deutlich, er hat kein Interesse an ihr. Sie gehört nicht zum Auserwählten, zum erwählten Volk Gottes. Es war nicht sein Auftrag, ihr zu helfen. Und dann zeigt er in einem sehr einfachen Bild, das auch nicht sehr schmeichelhaft ist für uns, was der Unterschied zwischen Juden und Heiden ist. Die Juden sind die Kinder und die Heiden die Hunde. Und dieses Bild mag uns jetzt mal irritieren. Aber bedenken wir, Gott ist Gott. Wir können nicht über ihn verfügen. Gott kann schweigen, wenn er will. Und er tut damit nichts Unrechtes. Er kann Nein sagen. Gott kann uns schreien lassen und schweigen. Auch wenn wir aufbegehren. Gott ist Gott. Und dass er sich uns zuwendet, ist und bleibt ein Wunder. Ja, das ist Gnade. Und genau diese Begebenheit zeigt uns doch im Anschluss auf, wie groß Gottes Gnade ist, dass Gott sich uns Heiden zugewendet hat. Zeigt, wie groß Gnade ist. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Dran zu bleiben ist ein Schlüssel der Gnade. Und wir sehen auch in der Geschichte, die Gnade Gottes ist doch unbegrenzt. Die Frau hatte eine harte Abfuhr erhalten. Können wir uns das vorstellen? Die Möglichkeit, dass Jesus ihr helfen wird, stand eigentlich bei Null. Du und ich hätten vermutlich aufgegeben. Die Frau gab nicht auf. Sie kämpft weiter und bleibt dran. Und dann sagt sie Folgendes in Vers 27. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tische ihres Herrn fallen. Ist es nicht verblüffend? Die lässt nicht locker. Vielleicht sind wir manchmal zu anständig, zu taktvoll, um wirklich festzuhalten. Vielleicht entspricht es auch unserer Mentalität. Umso wichtiger ist es, dass wir von dieser Frau lernen. Und eigentlich drückt die Bibel hier aus, Gott liebt solche Kämpfer. Selbst wenn Gott im ersten Moment nicht auf das Anliegen einzugehen scheint, Gott lässt sich gefallen, dass wir insistieren, dass wir ihn drängen, auf etwas beharren. Und mir ist in der Geschichte auch etwas klar geworden, aufgefallen. Ein paar Gedanken, wie diese Frau gekämpft hat. Drei Schwerpunkte gibt es. Erstens mal, sie anerkennt Jesus. Sie hat genau gewusst, an wen sie sich wendet. Für sie war Jesus nicht nur der Wunderheiler. Sie kannte seine Sendung. Sie spricht ihn als Sohn Davids an. Sie wusste also, Jesus ist der erwartete Messias. Wer sonst konnte solche Wunder vollbringen? Sie akzeptiert auch ihre Stellung. Als Jesus sie den Hunden zuordnet, also zu denen, die kein Anrecht auf das Brot haben, gibt sie ihm Recht. Sie hätte aufbegehren können. Sie hätte Jesus Vorwürfe machen können. Sie hätte das als Unrecht empfinden können, dass Israel das privilegierte Volk Gottes sein soll. Und sie kann ja nichts dafür, dass sie in einem Heidenvolk geboren wurde. Und sie rebelliert auch nicht, als Jesus sie ignorierte. Ja, Herr, sagte sie. Sie wusste, in welcher Position sie vor Gott stand. Wie heilsam wäre das für viele Menschen, wenn sie das auch so sehen würden. Besser, wir geben Gott Recht. Und da macht sie Folgendes, und das gefällt mir. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Sie appelliert an seine Gnade. Und seinen wahren Zustand zu erkennen, bedeutet nicht zu resignieren. Die Frau wusste, ich habe kein Recht, das ich einfordern kann. Aber was kann ich? Ich kann um Gnade bitten. Sie bat um etwas, was ihr nicht zustand. Und geschickt hat sie das Bild von Jesus aufgenommen. Sie sagt, Herr, du hast recht. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Mit anderen Worten sagt sie Jesus, ich möchte doch gar niemand vom Tisch verdrängen. Ich möchte niemand etwas wegnehmen. Deine Kinder sollen das Brot bekommen, das ihnen zusteht. Ich möchte einfach etwas von dieser Gnade bekommen. Ich muss nicht am Tisch sitzen. Mir reichen die Brotkrumen. Denn das Brot, das du deinen Kindern anbietest, das ist so großzügig, das ist so viel, dass für mich genug übrig bleibt. Von den Krumen, die vom Tisch fallen. Und das hat sogar Jesus verblüfft. Das hat ihn zum Staunen gebracht. Solchen Glauben hat er selten gesehen. Fast nie im Volk Gottes, im Volk Israel. Und dann sagte er, und da wird Gnade wieder, die Gott hat so deutlich. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Deine Bitte soll erfüllt werden. Und dann passiert es, im gleichen Augenblick war ihre Tochter gesund. Jesus erbarmt sich über diese Frau, obwohl er auf heidnischem Boden war und obwohl diese Frau keine Jüdin war. Glauben und Vertrauen sprengt eben alle Grenzen. Hatte nun Jesus seinen Auftrag aufgegeben? Wurde er sich selbst untreu? Hätte er nicht hart bleiben müssen? Nein, er hätte nicht hart bleiben müssen. Jesus macht hier das Prinzip der Gnade deutlich. Jesus wollte in Syrien keinen Heilungsfeldzug durchführen, keine Crusade von Heilung. Wenn aber ein Mensch an ihn glaubt, wenn ein Mensch ihm vertraut, ihn als Retter und Messias anerkennt, kann Jesus nicht anders. Es ist dann egal, aus welchem Volk, an welchem Ort oder von welchem Geschlecht ein Mensch ist. Die Gnade sprengt alle Grenzen. Sie ist ein Schlüssel für Annahme und Aufnahme. Denn jeder, der zu Jesus kommen will, wird angenommen. 2. Timotheus 2, 4. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. So kam die gnädige Hand Gottes über sie. Sie gab nicht auf. Und das ist uns Schlüssel für Gnade. Gib nicht auf, bleib dran, bitte Gott. Eine zweite Person, die wir in der Bibel sehen und kennen, wie Gott Gnade offenbart hat im Leben von Josef. Er hat sein Herz bewahrt. Hier sehen wir, wie Gnade über einen Menschen gekommen ist. Wir wissen ja, und die meisten von uns, die sich in der Bibel auskennen, wissen, im Leben von Josef lief nicht alles bestens. Man kann so eine knappe Zusammenfassung lesen in der Apostelgeschichte 7, in den Versen 9 bis 10. Da wird es so komprimiert zusammengefasst. Da steht, die Söhne Jakobs waren eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott ließ ihn nicht allein und rettete ihn aus seiner Not. Er schenkte ihm das Wohlwollen des Pharaos, des ägyptischen Königs, und verlieh ihm große Weisheit, sodass Pharao ihn zum Statthalter über ganz Ägypten ernannte und ihm die Verantwortung über alle Angelegenheiten des Palastes übertrug. Da kommt natürlich sofort die Frage auf, was hat Gott in Josef gesehen, dass seine gnädige Hand auf ihn war und er seine gnädige Hand auf ihn gelegt hat, damit er Erfolg haben kann. Eines ist sicher, Gott hat den gleichen Wunsch für dich und mich. Auch wenn wir dafür nicht extra nach Ägypten müssen oder solche schrecklichen Dinge erleben müssen wie der Josef, Gott sei Dank. Was man aber in dieser Lebensgeschichte sehen kann, im Leben von Josef, er hat sich an Gott gehalten. Trotz aller Schwierigkeiten in seinem Leben. Er hat sicher nicht gleich verstanden, warum er ins Gefängnis musste, für eine Sünde, die er gar nicht gemacht hat, die er gar nicht getan hat. Und als er dann im Gefängnis war, hat er zwei Mithäftlingen geholfen und bat sie, ihn nicht zu vergessen, aber sie haben ihn vergessen. Und in alledem hat Gott gesehen, dass Josef nicht anfing, ihn zu verklagen. Josef hat sicher Gott nicht in allem verstanden, nicht in allen Situationen. Aber er war überzeugt, es wird schon gut werden. Es hat ihn nicht bitter gemacht. Er wusste, Gott hat ihn nach Ägypten gebracht, nicht seine Brüder. Das war seine innere Haltung. Und wir sehen in seinem Leben, wie er mit Enttäuschung umgegangen ist. Er ist nicht nachtragend, auch nicht gegenüber seinen Brüdern, die ihn verkauft haben. Und als sie nach Ägypten kamen, haben sie ihn nicht erkannt. Da fällt das versöhnte Herz von Josef aus. Die Macht der Versöhnung und der Vergebung, die Josef erlebt hat und auch gegeben hat. Da gab es in seinem Herzen keine Bitterkeit, keine Spur. Wie ist es mit uns? Hat man dir übel mitgespielt? Bist du absichtlich verletzt worden? Gedankenlos übersehen worden? Du erinnerst dich an viel Ungutes, an Ablehnungen und Verrat. Kein Dank, kein Mensch dankt dir deine Mühe, deine Sorge, deinen Einsatz. Josef hat gesagt, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das war die innere Haltung von Josef. Er hat in all diesen Schwierigkeiten die Hand Gottes gesehen. Die Not hat ihn in die Hände Gottes getrieben und hat aus ihm einen Menschen gemacht, dessen innere Haltung seine Größe ausmacht. Er kann Gnade leben. Auch deine innere Haltung ist ein Schlüssel zur Gnade. Eine bessere Botschaft gibt es nicht. Und die Frage, die wir aus diesen Geschichten und aus dieser Geschichte auch von Josef rausziehen können: Woran hältst du dich? Am Negativen oder am Positiven? An Gott, der alles zum Guten wenden kann? Das ist Glaube. Alles andere ist Selbstmitleid. Ich möchte schließen mit den Gedanken: Wie komme ich unter die Hand Gottes? Ganz einfach. Um unter die gnädige Hand Gottes zu kommen, muss man einen Schritt machen, nämlich sich unter diese Hand zu stellen und unser Vertrauen auf ihn setzen. Vielleicht ergeht es dir ja wie Josef. Du möchtest unter die gnädige Hand Gottes kommen. Du spürst, da gibt es ungelöste Dinge, Ereignisse, die dich hindern wollen. Bitte Gott, dass du loslassen kannst. Seine Wege sind gut, auch wenn du und ich nicht alles verstehe. Vielleicht musst du dich mit jemandem versöhnen. Du darfst Gottes sagen, wenn du es nicht kannst oder willst oder keine Lust hast dazu. Aber dass er mit seiner Gnade kommen soll, damit du vergeben kannst. Gott wird mit seiner gnädigen Hand über dich kommen. Vielleicht brauchst du persönliche Erweckung. Bete Gott. Bitte Gott, dass er sie dir schenkt, dass seine Hand über dich kommt. Vielleicht wartest du schon lange auf Gottes Eingreifen. Bleib dran, gib nicht auf. Bitte Gott, dass er dir dazu die Kraft gibt, dass seine Hand über dich kommt. Amen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein gnädiger Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du aus Gnade uns zu dir gerufen hast. Danke, dass Gnade ein Schlüssel ist, zu dir zu kommen. Ich danke dir, dass du uns ermutigst, dass wir auch in den Dingen, wo wir schon lange beten, wo wir schon lange dran sind, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben, so wie wir das bei dieser kananäischen Frau. Herr, dass wir nicht bitter wenden, dass keine Bitterkeit in unser Herz kommt und dort, wo Bitterkeit hineinkam, dass wir es dir abgeben am Kreuz. Ich danke dir, dass wir von Josef lernen dürfen, dass er deine Hand in seinem Leben gesehen hat und dass seine Hand über ihn gekommen ist. Danke, dass wir heute Morgen einen Schritt auf dich zu machen dürfen. Danke, dass wir dich bitten dürfen, dass du uns Erweckung gibst, wenn wir Erweckung brauchen, dass du uns die Kraft und die Sehnsucht gibst, in Vergebenheit und Versöhnung zu leben. Ich danke dir, dass Gnade unser Leben erreicht hat. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen zu einem Gott kommen dürfen, der so voller Gnade und voller Barmherzigkeit ist. Danke für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Amen. Zum Schluss möchte ich euch nochmals erinnern, wenn du Hilfe brauchst für den Einkauf, für Seelsorge, wenn du das in Anspruch nehmen willst, ein Gebetsanliegen hast, dich einsam fühlst oder einfach mit jemand dich austauschen willst, ruf uns an, wir freuen uns über jeden Anruf. Wie gesagt, das Gemeindebüro ist immer noch aktuell von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Du kannst uns auch gerne eine Mail schreiben. Informiere dich bitte über Aktuelles, über unsere Internetseite, über czbs.info. Einladen möchte ich nächsten Donnerstag am 19 Uhr zu unserem zweiten Zoom-Gebetsabend. Der erste war sehr ermutigend für uns. Wir haben die Gegenwart Gottes gespürt, obwohl wir uns nur über den Bildschirm gesehen haben. Einladen möchte ich euch, unsere Online-Predigte anzuhören. Gibt ja jeden Sonntag eine neue Predigt zum Anhören oder Downloaden. Wir verschicken auch CDs. So grüße ich euch recht herzlich und wünsche dir für die kommende Woche gottesreichen Segen. Sei behütet, sei bewahrt. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wo wir wieder gemeinsam Gott anbeten und uns versammeln dürfen in seinem Namen. Nächsten Sonntag gibt es nochmal eine Online-Predigt. Und am 24. starten wir dann wieder hier mit unseren Gottesdiensten im CZ. An der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Johannes und an Simon, dass sie die Predigten aufnehmen und dass sie online gestellt werden können, auch im Stefan für die Betreuung von der Homepage, dass er das möglich macht, dass ihr informiert seid. Und so wünsche ich euch einfach Gottes reichen Segen und möchte wie immer mit 2. Korinther 13,13 den Segen aussprechen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Herr segne euch. Bis zum Wiedersehen.